Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Verhaltensbiologin Kathleen Wermke. Sie ist Professorin und hat als medizinische Anthropologin viele Jahre an der Charité geforscht und gelehrt. Sie hat das Zentrum für kindliche Entwicklung und Entwicklungsstörung an der Universitätsklinik in Würzburg gegründet und sie leitet es auch heute noch. In ihrer Forschung geht es um die Urgesänge der Babys, eine Art Weltsprache, universelle Weltsprache der Babys. Und über mehrere Jahre hinweg hat sie sich dabei angeschaut, wie Babys in den verschiedenen Kulturen der Erde sich mitteilen und ausdrücken. Dabei geht sie in ihren Forschungen der spannenden Frage nach, wie es gelingt, dass sie von einem unsystematischen Tönen und Gebrabbel letztlich zur Fertigkeit einer komplexen menschlichen Wortsprache kommen. Darüber möchte ich gerne mit ihr heute sprechen. Es sind sehr, sehr spannende Einsichten und Erkenntnisse, die ich auch in ihrem Buch, das sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, nämlich dem Babygesängen, da sozusagen zusammengetragen haben. Da war ich sehr inspiriert und ich freue mich jetzt heute mit Ihnen darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, Frau Wermke. Toll, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und über das Buch und auch über die Dinge, die da drumherum sich entwickelt haben oder als Fragen interessant sind, zu beantworten. Sehr gerne.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich Ihre Personenbeschreibung in Ihrem Buch las. Und da sagten Sie, ja, ich bin auch Mutter zweier Töchter und ich bin mittlerweile auch Großmutter. Und Sie sagten, genau. Meine Forschungen sind so ganz eng mit meinem Familienleben verbunden. Und da schreiben Sie, so stand mein Mann bei der Geburt meiner Tochter nicht Händchen, sondern Mikrofon halten am Bett im Kreißsaal und hat ja die ersten Schreie meiner Tochter aufgenommen. Und ich glaube, es war auch der Startschuss für die Gründung eines großen Archives, ne, über die Schreie, die dann letztlich über die Kulturen dieser Welt ging. Mögen Sie uns ein bisschen daraus zu erzählen?
Ja, ich habe ja damals, hatte damals angefangen mit der Schreiforschung, die es an der Charité schon gab. Und natürlich wollte ich dann auch den Geburtsschrei kennenlernen und wissen, wie klingt der wirklich und wie kann man den analysieren und was ist es. Und hab dann gedacht, ja, am besten, du fängst im Selbstversuch an. Und mein Mann hat den dann aufgenommen. Das waren ja damals nicht so schöne kleine DAT-Rekorder, wie man sie heute hat, oder iPhones oder Smartphones, sondern es waren ja riesige, schwere Geräte. Musste erstmal Platz dann geschaffen werden im Kreissaal. Aber dann haben wir den ersten Schrei tatsächlich. Und die Hebamme ruft dann da drauf noch auf diese Aufnahme, ein Mädchen. Und das ist ja heute gar nicht mehr möglich, weil heute weiß man es ja meistens vorher. Damals war man noch gespannt darauf und der ist 7 Sekunden lang. Also man staunt, was Neugeborene tatsächlich schon für Luftkapazität haben, um das zu produzieren, so lange Laute. Und das ist dann weitergegangen, haben Sie ganz recht, in der Klinik selber, in der Charité, in verschiedenen Einrichtungen und Projekten haben wir das ja gemacht, gemeinsam mit meinen Kollegen und dann später auch in anderen Ländern, in Würzburg weiter, in verschiedenen Kliniken, bei gesunden Kindern, aber auch bei Kindern mit spezifischen Entwicklungsbesonderheiten. Also wir haben da über die Jahre natürlich ein Archiv zusammengetragen, aus dem ich heute noch lerne.
Genau, und das wäre ja auch spannend, dass wir uns da mal ein bisschen anschauen, was da in den verschiedenen Kulturen so unterschiedlich ist. Vielleicht aber bevor wir da hingehen, würde ich gerne nochmal ganz persönlich auch ein paar Fragen so an Sie adressieren als Forscherpersönlichkeit. Nämlich auch, wie Sie es gerade beschrieben haben, Sie haben den Geburtsschrei Ihrer Tochter gehört. Und auch später, wenn Babys schreien, ist so nicht unbedingt das Erste, was man denkt, wenn man Schreien von Babys hört. Das ist ein Gesang. Und Sie sprechen jetzt ja ganz bewusst auch von den Gesängen der Babys. Und warum haben Sie sich für diesen Terminus so entschieden?
Ja, ich habe das natürlich bewusst gewählt, wie Sie schon richtig annehmen. Es gibt ja verschiedene Bücher, die vielleicht von Babysprache auch reden. Und tatsächlich ist das ja auch von Anfang an eine Art Sprache, aber keine Sprache im abstrakten Sinne, wie unsere Wortsprache, sondern es ist eine musikalische, emotionale Sprache, wenn man so will. Und damit kommt das ja viel dichter an das, was die Musik auch ausdrückt, nämlich Emotionen, Gefühl. Und die melodischen Kulturen und die melodischen Elemente in dem Weinen von Babys, gesunden Babys, immer dazu gesagt, die sind natürlich eher Gesang, als dass sie tatsächlich im engeren Sinne mit Wortsprache zu tun haben. Also sie drücken auch Dinge aus, sehr körpernahe Dinge. Aber die Elemente, die man dann analysiert, sind natürlich jene, die man auch in der Musik analysiert, nämlich die Melodiekontur, die Klangfarbe, den Rhythmus, die Phrasierungen von Melodien. All das sind ja Dinge, die man tatsächlich eher mit der Musik in Zusammenhang bringt als mit der Sprache. Und deswegen glaube ich, dass das besser passt, auch wenn es natürlich bei Eltern, die herausgefordert sind durch sehr intensives Schreien ihrer Babys, vielleicht zunächst einmal eine Art Schlucken bewirkt. Aber bei Sprache wäre das ja nicht viel anders. Also wir müssen einfach damit leben, dass die Emotionen auch sehr intensiv und sehr schrill und sehr eindeutig sein können. Und das ist ja unabhängig davon, wie ich das benenne. Aber ich glaube, dass Gesang das Ganze viel besser trifft. Und auch viel eher dazu anregt, tatsächlich genauer hinzuhören und die Emotionen zu erspüren, als wenn es einfach Sprache wäre. Dann erwartet man immer die Bedeutung. Dann kommt gleich die Frage, ja, gibt es dann Hungerschrei, Schmerzschrei, Unwohlsein, Distress? Gibt es einen Grund für das Schreien? Ja, das ist natürlich viel schwieriger. Es kommt mir eher darauf an zu sagen, das sind kontinuierliche Gefühlsausdrücke, die tatsächlich das widerspiegeln, was das Kind in dem Moment fühlt. Und was es uns mitteilen möchte aus der Situation, in der es sich gerade befindet. Und ich glaube, da passt eben musikalisches Werkzeug der Analyse oder des Hinhörens deutlich besser.
Ja, und das fand ich auch sehr überzeugend an Ihrem Buch. Also ich dachte wirklich, als ich das las, da spricht eine Musikerin zu mir. Ja, also das war wirklich auch so mein Eindruck. Also die Art, wie sie die verschiedenen Kulturen und die Babys da drin und ihr Schreien dort beschreiben, das war, da gab es so eben genau, wie Sie sagen. Da ging es um Melodien, um Melodiebögen, da ging es um Tempi. Und ich dachte, da spricht jemand über eine Partitur. Und da
Ja,
habe ich gefragt,
richtig.
Haben Sie da selber eine Ausbildung? Sind Sie selber sehr musisch erzogen worden? Wie kommt man dazu? Das dachte ich mir, das kommt nicht einfach so, oder? Und da muss man irgendwie auch ein Faible für haben, oder?
Ja, ich mag natürlich klassische Musik sehr und meine Eltern von klein auf bin ich also den Operngesängen ausgesetzt gewesen, die ich dann erst später habe schätzen gelernt. Aber es ist schon eine musikalische Familie, vor allen Dingen von meiner jüngeren Tochter, die in Hamburg systematische Musikwissenschaft studiert hat, habe ich eine Menge gelernt. Aber auch eine ganze Reihe meiner Doktoranden, die hier bei mir ihre Doktorarbeit erstellt haben, haben Instrumente gespielt und wir haben diskutiert über melodische Intervalle und über bestimmte Atemtechniken. Also ich war auch von ganz vielen jungen Leuten umgeben, die nicht nur Medizin oder Zahnmedizin studiert haben oder Psychologie, sondern tatsächlich auch sehr professionell mit Musik zu tun hatten. Und das färbt ab. Ich spiele selber kein Instrument, aber habe mich sehr damit beschäftigt und durch meine ganzen jungen Leute hier auch sehr viel darüber dann gelernt, noch zusätzlich. Wir haben dann auch gemeinsam gehört, wir hatten auch absolute Hörer und haben dann gesagt, stimmt dann das, was der Computer sagt? Also die Regina Götz war das damals von der Musikhochschule, die hat also Sänger gebracht ins Labor, die tatsächlich absolute Hörfähigkeit hatten, also die die Töne benennen können, wenn sie Frequenzen hören. Und das war schon spannend zu zeigen, dass tatsächlich das, was der Computer da ausrechnet, auch gehört werden kann. Das ist ja auch immer wichtig als Prüfung dessen, was man da so an Zahlen oder Kurven rausbekommt, stimmt dann das? Und kann man das auch hören? Denn das wäre ja wichtig, wenn die Eltern das nicht hören können, dann ist es ja, wäre es ja relativ sinnlos, dass das Baby sich da so verausgabt.
Genau, ja, sehr spannend. Also hatte ich schon so das Gefühl, das muss irgendwie so eine Story geben dazu. Und so hört es sich jetzt ja auch an, ne? Dass sie da so umgeben waren von genau
Ja,
Menschen,
absolut.
die da so unterwegs waren. Ja, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie als Verhaltensbiologin am Anfang eben auch eigentlich mit dem Untersuchen von ganz anderen Themen beschäftigt waren, unter anderem eben dem Vogelgesängen und Da dachte ich, na ja, ich habe letztens mal so hochgefilterte Babyklänge im Mutterleib gehört und hatte da war bei einem Kollegen von mir, der hatte eine Ausstellung und da hörte man diese pränatalen Stimmen in so einer ganz hochgefilterten Weise, wie sie wahrscheinlich von Babys auch gehört werden. Und das hatte tatsächlich ganz, ganz viel Ähnlichkeit mit Vogelgezwitscher. Da saß ich und dachte, ach nee, das ist ja wirklich, als wenn ich hier im tropischen Regenwald so im Hintergrund diese Laute so höre. Wie kamen Sie von den Vögeln sozusagen dem Gezwitscher der Vögel dann zu den Gesängen der Babys? Wie gab es den Drift dahin?
Also ich habe erst Bioakustik an der Humboldt-Universität bei Professor Temrock in dem Institut gehabt und auch studiert. Und da hat man Vogelgesang vor allen Dingen analysiert. Und dann bin ich ja in die Charité gekommen. Und in der Charité gab es schon eine Gruppe, die sich mit den Babylauten beschäftigt hat. Und in dieser Gruppe konnte ich dann dazukommen und konnte meine Dissertation, meine Doktorarbeit dort machen und bin letztendlich dann auch da geblieben. Natürlich nichts ahnend, dass mein ganzer weiterer Lebensweg davon nicht mehr abkommt, sondern bei den Babys bleibt. Das war schon nicht so geplant am Anfang. Aber das sind ja im Grunde genommen dieselben Methoden, mit denen man Babys und auch Vögel untersucht. Und natürlich sind es alles Frequenzmodulationen, die da eine Rolle spielen, melodische Modulationen. Und bei den Vögeln sind sie etwas schneller als bei den Babys. Aber wenn man den Vogelgesang zum Beispiel sehr zeitverzögert abspielt, dann hört man auch da diese wunderbaren melodischen Bögen, die der Babygesang hat. Und tatsächlich nimmt man ja auch den Gesang, also das Gesangserlernen von Jungvögeln als Modell für das Spracherwerb, also für das Silbenerwerb, sagen wir mal so vorsichtig, bei Kindern. Das wird sehr oft herangezogen, weil es die Kombination verschiedener Elemente gibt, wie Silben kombiniert werden, aber auch schon, wie Melodiebögen kombiniert werden. Das findet sich ja auch bei Jungvögeln, wenn sie den Gesang erlernen. Insofern nimmt man das sehr gern als Modell, um das andere zu beschreiben. Also die haben schon, da haben Sie recht, die haben schon eine gewisse frequenzmodulatorische Ähnlichkeit.
Ja, gut. Und wenn ich jetzt so an Affengeräusche und Schreie denke und ich denke an die Menschen oder eben auch die Vögel in der Vielfalt ihres Ausdrucks, kann man jetzt eigentlich sagen, die reihen sich direkt dort ein? Würden Sie sagen, so wenn man das Menschentier so betrachtet, dann müssen wir eigentlich gar nicht so anders auf den Menschen schauen? Oder wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Differenzen?
Ja, das, was wir tatsächlich dann entwickelt haben und auch bei den Kindern noch widergespiegelt sehen in unserer langen Evolutionsgeschichte, basiert natürlich auf den Lauten der Vorfahren, auch der tierischen Vorfahren. Also den Ausdruck von Gefühlen, Affekten in der Stimme, das haben ja sehr viele Tiere auch. Und das hatten sicher auch vor 2 Millionen Jahren unsere Vorfahren in der Steppe oder in der Landschaft, afrikanischen Landschaft oder in ihren Wanderbewegungen, haben die sehr viel wahrscheinlich zunächst auch in Gesängen ausgedrückt, bevor sich dann tatsächlich die abstrakte Wortsprache entwickelt hat. Und ich glaube, dass die Babys so ein bisschen das widerspiegeln, vielleicht sogar diesen Entwicklungsweg, indem sie Elemente dessen zeigen, was vielleicht Tiere und auch unsere Vorfahren vor allen Dingen grundsätzlich hatten, nämlich den Ausdruck von Melodie, von Prosodie nennt man das ja in der Linguistik, so eine Art Zugesang, also die Musik der Sprache. Also jede Sprache hat ja ihre eigene Musik, ja. Deswegen hören wir auch sehr schnell, wenn jemand eine Fremdsprache erlernt, dann hören wir den Akzent und merken wir, ah, der spricht zwar Deutsch, aber wahrscheinlich war die Ursprache, die Muttersprache desjenigen Französisch oder Mandarin oder Schwedisch. Und das hören wir natürlich, weil jede Sprache ihre eigene Musik hat, zusätzlich zu den bedeutungstragenden Elementen, also zu den Wortbedeutungen. Und ich glaube, dass die Babys das zeigen in gewisser Weise in schneller Form diesen Weg. Und dass sie sich aber dennoch unterscheiden von den heute lebenden anderen Primaten, den Schimpansen oder den anderen Menschenaffen, die ja im Grunde genommen eine lange Zeit sich auch parallel zu uns allein entwickelt haben. Aber die Vorfahren dieser waren natürlich unseren Vorfahren möglicherweise sehr ähnlich. Aber was wir tatsächlich bei den menschlichen Babys, also den menschlichen Primatenbabys sehen, ist, dass dieser Weg, dieser musikalischen Elemententwicklung, insbesondere der Melodie, dass wir die bei den Schimpansenjungen oder auch Gorilla oder anderen Menschenaffenjungen nicht sehen. Wir sehen da einfache Melodiebögen, also den Beginn, wie auch unsere Neugeborenen anfangen zu lautieren, in einfachen auf- und absteigenden Melodiekonturen. Aber dabei bleibt es dann auch. Während unsere Babys schon in Abhängigkeit von verschiedenen Umwelteinflüssen und mit der Reife des Gehirns dann tatsächlich diese Muster kombinieren und komplexe melodische Konturen haben. Das haben die anderen Primaten, Jungtiere nicht und auch die Adulten natürlich nicht.
Aha, also das wäre jetzt ja ein spannender Punkt auch für unser Gespräch jetzt nochmal. Und ich frage mich gerade, war das auch so ein Riecher, den Sie hatten, wo Sie sagten, das gucke ich mir mal genauer an, wie diese Textur, dieser Aufbau von dem frühen Schreien als Baustein für die Sprachentwicklung dann ist? Hatten Sie da schon so eine Antizipation oder haben Sie da auf bestimmte Forschung schon aufbauen können?
Also diesbezüglich war sagte die Literatur, die Fachliteratur immer, ja, der Babyschrei ähnelt dem Affenschrei. Es wird auch heute in den Medien sehr häufig noch propagiert. Also Bonobos, die Zwergschimpansen, die uns ja noch ähnlicher sind als die anderen normalen, sage ich jetzt mal, Schimpansen, dass die piepsen wie Babys. Und das stimmt natürlich überhaupt gar nicht. Sie sind viel hochfrequenter, sie sind viel mehr Rauschelemente. Das lange Zeit, als ich anfing, hieß es im Prinzip, weil der Vokaltrakt bei den Babys dem von Affen mehr ähnelt als dem unserer ausgewachsenen Vokaltrakt zum Sprechen, hieß es immer, ja, das ist einfach gleich. Und gab auch Arbeiten, die zeigten, die analysierten Elemente sind gleich. Aber davon bin ich ausgegangen und habe das auch tatsächlich am Anfang so geglaubt, bis wir dann gemerkt haben, und da hatte ich einen wunderbaren Lehrer, das war der Werner Mende von der Akademie der Wissenschaften in Berlin, der aus der Systemtheorie kam und der gesagt hat, also wenn du meinst, dass das so anders klingt, dann muss da ja ein Prinzip hinterstehen, da muss da eine Regel hinterstehen. Und wenn wir in die Systemtheorie gehen, dann heißt das immer, da sind einfache Bausteine, die werden kombiniert und dann wird es komplexer. Und guck doch mal, ob du die nicht auch findest. Und ich weiß noch, dass es in meiner Habilitation, also meine Familie war zu den Großeltern gefahren, alles, ich war allein zu Hause, hatte den ganzen Boden voller Ausdrucke gelegt und war vollkommen verzweifelt, weil ich habe die Bausteine nicht gefunden und habe dann den Herrn Mende, den Werner angerufen und habe gesagt, ich glaube, wir finden keine Bausteine und war total verzweifelt. Und dann kam er und hat gesagt, jetzt lass uns doch mal alles auf dem Boden hier nochmal sortieren nach bestimmten Haufen. Und da haben wir eigentlich gemeinsam gesehen, ja, es kann nur die Melodie sein, es kann nur der Melodiebogen sein. Und dann ging das relativ schnell. Wenn man erstmal die Idee hatte, dann fand sich relativ schnell auch die Kombinatorik und das, was damit zusammenhing. Aber das tatsächlich herauszupräparieren, das war schon schwierig und das war nicht von vornherein klar, in welche Richtung soll man da gehen. Jetzt, so im Nachhinein, denkt man ja, es war doch klar eigentlich. Das hätte man doch, ne? Also natürlich, hinterher ist man immer schlauer. Aber wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie hören jetzt eine Aufnahme mit zig Babys und die schreien alle in ihrer Art und es fragt Sie jemand, jetzt sortieren Sie das doch mal in Kategorien. Ja, das bei der Sprache und selbst beim Babbeln ist es leicht. Da sagen Sie ja, ich orientiere mich an Vokalen, Konsonanten, an Silben, an Phrasen. Ja, aber was machen Sie beim Schreien? Wenn das da schreit, wie wollen Sie das sortieren? Wie ist die Ordnungsregel im Schreien, um das zu kategorisieren? Und das war ein ganz schöner Kraftakt. Aber er hat immer wieder funktioniert und auch meine Doktoranden haben das immer wieder schnell gelernt und wir sind uns also alle einig, es kann nur das sein. Es kann nur dieses Bausteinprinzip ursprünglich aus der Melodie und aus der Melodie, aus den musikalischen Elementen sein, die zur Sprache führen.
Aber was heißt es jetzt ganz genau? Wir können uns da gleich auch mal ein paar Klangbeispiele noch mal anhören dazu. Aber warum ist das so essentiell, diese Melodiebögen als Fokus so in Ihrer Arbeit?
Weil die Reifung der für die Sprache notwendigen oder für die Lautproduktion notwendigen Systeme beginnt ja am Kehlkopf, im Larynx. Da haben wir die Stimmlippen, die schwingen. Und durch dieses Schwingen entsteht im Grunde genommen eine Grundfrequenz, die man in der Zeit veränderlich hört. Also wenn Sie jetzt einen Ton halten, wenn Sie jetzt auf einem Vokal zum Beispiel einen Ton halten, dann schwingen die immer in derselben Frequenz. Aber wenn Sie den Ton höher oder tiefer phonieren, dann würden die eben schneller oder langsamer schwingen. Je schneller sie schwingen, je höher der Ton, je langsamer, je tiefer der Ton. Und diese Tonerzeugung ist von Anfang an reif, weil sie ja auch mit der Atmung in engem Zusammenhang steht und damit überlebenswichtig ist für die Babys. Während das, was dann danach passiert, wenn dieser Ton aus dem Larynx über den Vokaltrakt, also über den Hals, den Mundbereich, die Nase nach außen geht, dann werden bestimmte Klangelemente gefiltert daraus. Beim Baby noch nicht, weil das Baby ja seinen Vokaltrakt noch nicht verändert. Also es macht nicht eine bestimmte artikulatorische Bewegung in dem, wie wir das machen, wenn wir gezielt, also Konsonanten bilden zum Beispiel oder Vokale, sondern der Vokaltrakt, man sagt, der ist neutral. Also es ist nur dieses Rohr, was an diesen schwingenden Stimmlippen dran ist. Das heißt, die Melodie ist das Ursprüngliche. Und am Kehlkopf wird nicht nur der Ton in seiner zeitlichen Veränderung, das ist also wie in der Musik, da haben Sie ja auch Töne. Und wenn Sie eine Melodie sich anschauen im Notenbild, dann haben Sie verschiedene Noten. Jede Note hat eine bestimmte Frequenz, also einen bestimmten Ton, und der verändert sich über die Melodie. Das heißt, wir haben eine Frequenz- oder Tonänderung mit der Zeit. Und das nennen wir in der Musik Melodie. Und beim Schrei ist es natürlich genauso. Die fangen an mit relativ tiefen Ton in der Regel, dann werden sie etwas schneller, dann steigt der Ton und dann fällt er wieder ab. Das heißt, er beschreibt so einen Melodiebogen von tief nach hoch und wieder runter. Und da ändern sich wie in einer Musikkontur tatsächlich in der Zeit die Töne. Sie werden höher, tiefer und sie variieren. Und es ist interessanterweise am Anfang dieser Bogen, also es ist eine Konturbogen, mit dem alle starten auf der Welt. Und dieser Bogen ist dann, sagen wir, das Grundelement. Und wenn Sie etwas weiter schon sind, weil Sie fitter sind, dann machen Sie zwei Bögen hintereinander, aber in einem Schrei. Sie machen dann Bogen, Bogen und dann erst die Einatmung. Das heißt, Sie machen zwei Konturbögen hintereinander. Und deswegen nennen wir das Melodie, weil es im Grunde genommen Frequenz- oder Tonänderung in der Zeit ist, wie ein Notenbild. Also Sie können ja über ein Notenbild auch eine Melodiekontur zeichnen, hoch, tief, runter, vibrieren, Tremolo. Und das kann man natürlich mit den Tönen, die der Larynx erzeugt, genauso und dokumentieren. Und tatsächlich gibt es auch in der Geschichte, aber auch in der relativ nahen Vergangenheit Beschreibungen von Babylauten, die dann in Notenschrift dokumentiert wurden. Also man hört das dann, übersetzt das in sein Notensystem und schreibt die Noten dazu auf. Also die Papuscheks zum Beispiel aus München haben das ja sehr schön gemacht, indem sie auch musikalische Elemente in den Babylauten mit Notenbildern beschrieben haben und auch die Reaktion der Mütter, also dieses typische Motherese oder Infant Directed Speech, also das, wenn die reagieren auf die laute Baby Talk, sagen wir, glaube ich, im Deutschen häufig. Das haben die alles in Noten beschrieben und das kann man auch sehr schön. Natürlich sind die Computeranalysen etwas genauer als die Noten, denn bei Noten haben wir ja nur Halbton, möglicherweise Viertelton. Also in einem Computer haben wir zwischen zwei Noten natürlich ganz viele mehr Noten, wenn man so will. Also etwas genauer, aber es ist dasselbe Prinzip.
Ja, und es sind im Prinzip ja eigentlich Wellen, ne? Also sind sie
Genau.
quasi Kurven, die wir dann haben, ne?
Genau,
Also
sind
das ist
Kurven,
wirklich,
genau.
ja.
Bögen im Grunde genommen.
Genau. Und ja, und das ist, das haben sie jetzt ja nun sehr genau sich angeschaut, wie diese verschiedenen Bögen und Kurven in den verschiedenen Kulturen aussehen. Und da kommen sie ja dann zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, nämlich dass in bestimmten Kulturen, wie jetzt auch hier in Westeuropa, da zum Teil eine wesentlich geringere Komplexität des Schreiens vorzufinden ist, als zum Beispiel bei den japanischen Babys oder den, so heißen sie, glaube ich, den
Ja,
Afrikanern in
den
Afrika.
so und den
Ja.
schwedischen auch, ja, genau.
Ja, also da, diese Kulturen haben eine andere, man könnte sagen, den anderen inneren Aufbau und die sind auch zum Teil komplexer. Was war da erstaunlich für Sie? Weil es muss ja erstmal sowas wie, ja, so ein Erstaunen gewesen sein von, oh, das ist nicht überall gleich. Das läuft quasi erstmal ganz unterschiedlich scheinbar.
Ja, wir haben natürlich geglaubt, das sei erstmal überall gleich, weil dieses Entwicklungsprogramm ist ja angeboren, der Melodieentwicklung muss ja auch erstmal überall gleich sein, denn jedes Baby kann jede Sprache der Welt lernen. Aber auf diesem gleichen System gibt es wie so ein Rippeln auf großen Wellen. Wenn man große Ozeanwellen hat, dann kriselt da manchmal auch was Kleineres drauf, so muss man sich das vorstellen. Und dieses kleine Kriselnde ist die Umgebungssprache oder die Umgebungslaute, die schon der Fötus im Mutterleib wahrnimmt, 3 Monate lang. Und das war dann die Frage zwischen der Angela Friederici vom Max-Planck-Institut in Leipzig und der Anne Christoffel in Paris. Die hatten ein Forschungsprojekt und haben mich dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Und weil sie interessiert waren daran zu wissen, ab wann prägt denn die Umgebungssprache die Babylaute? Und eine Doktorandin von mir, die Birgit Mampe, die konnte sehr gut Französisch, hat auch in Paris gelebt, hat gesagt, auch ich mache das in meiner Dissertation, ist nach Paris gefahren, hat da unter schwierigen Bedingungen, aber mit toller Unterstützung der französischen Kollegen dann diese Babys aufgezeichnet. Und wir haben gedacht, ja, wir fangen einfach mal ganz vorne an, weil wir wissen ja nicht genau, wann das passiert. Keiner von uns allen hatte damit gerechnet, dass das bei Neugeborenen schon der Fall ist. Wir haben alle gedacht, okay, innerhalb meinetwegen 3, 4, 5 Monaten wird es irgendwann passieren. Und dann haben wir also die Laute vom zweiten, dritten Lebenstag ausgewertet und haben gesehen, hey, das ist ja schon anders. Nämlich die französischen Babys betonten den Melodiebogen mehr am Ende, während die Deutschen es mehr am Anfang taten. Und das entspricht ja der Intonationskontur des Deutschen, nämlich eine fallende Kontur, während die Französischen ja eher endbetont sind in vielen Silben und Strukturen. Papa, Bernard, Auto, Café, da habe ich immer am Ende diese Betonung. Und das haben witzigerweise im Gruppenunterschied die französischen Babys gezeigt. Und da haben wir das erste Mal festgestellt, oh Mann, die können das nicht nur hören, das wusste man schon. Man wusste schon, dass die perzeptiv tatsächlich die Mutterstimme und auch die Muttersprache erkennen können in den ersten Tagen nach der Geburt. Aber dass sie das umsetzen in ihre eigene Lautproduktion, das war natürlich vollkommen neuartig und konnte man damals kaum glauben. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn das da so ist, dann müssen wir uns auch andere Kulturen angucken und schauen dann mal, welche Sprachen sind dann da interessant und haben dann die sogenannten Pitch-Akzent, also Ton-Akzentsprachen, das Schwedische und das Japanische untersucht und dann die tonalen Sprachen, die ja sehr viel mit Tonhöhen und Melodien arbeiten, mehr als unsere Intonationssprachen und haben gesagt Mandarin und dann die afrikanischen Babys, die eine komplexe tonale Sprache hatten, die ein So, das folgt dann so, die Sprache heißt Lam-So, ist kaum untersucht, aber eben eine komplexe tonale Sprache und jetzt gerade sind wir dabei, kantonesische Babys auszuwerten. Und auch eine hochkomplexe tonale Sprache. Und da fragen wir uns, wie unterscheiden sich dann die So-Babys nochmal von den kantonesischen oder sind die dann etwa gleich? Und das prägt natürlich den Fötus im Mutterleib. Der ist darauf geprimed sozusagen, der lauscht wie verrückt auf die Stimme und die Melodiekontur der mütterlichen Sprache, weil er bereitet sich sozusagen vor auf das Leben danach, auf das Leben auf der Welt, wenn er nach der Geburt und will von Anfang an natürlich mit einem wahnsinnigen Engagement und auch Bedürfnis dazugehören zur Gemeinschaft. Und da das Gehirn wirklich tatsächlich darauf ausgelegt ist, diese Melodien und Rhythmen zu erfassen, setzen sie das offensichtlich um. Und je mehr sie hören, und manche Sprachen sind eben etwas melodischer in ihren Konturen und in ihren komplexen rhythmischen Strukturen, je mehr sie hören, versuchen sie natürlich das auch nachzumachen. Also es ist wahnsinnig erstaunlich und wir sind immer wieder beeindruckt von dem, was Babys da können. Aber es scheint so zu sein. Das hat sich also in allen Sprachen immer wieder so gezeigt.
Ja, super spannend, weil das ist ja oft in der Forschungsliteratur wird man ja immer nur über die Frequenzen als solche geredet. Da ist die mütterliche, die Präferenz für die mütterliche Stimmfrequenz, ich glaube 3000 Hertz oder so irgendwie. Und dann haben wir hier jetzt ja quasi nochmal die Melodiekontur, die ja quasi ein zweiter Aspekt von einem sicheren Ort wird, ne? So kann man es ja nicht sagen. Also man wird quasi geprimed, sagen Sie, so geprägt auf diese allerfrüheste Struktur des inneren Wesens sozusagen der jeweiligen Kultur und Landessprache und dann auch der individuellen Mutter. Und da gibt es dann so den hohen Wiedererkennungseffekt. Das ist das eine, aber das andere, die Babys machen es auch nach, ne? Also die dubbeln es sozusagen. Das ist ja die eigentlich noch erstaunlichere Erkenntnis da drin.
Ja, wahnsinnig erstaunlich. Also, da hatten wir auch nicht mit gerechnet, als wir damit angefangen sind. Und man stellt sich ja auch immer selbst wieder in Frage und sagt dann, Menschenskinder, willst du das sehen oder ist es tatsächlich so? Aber viele Eltern haben uns auch geschrieben, das fand ich auch sehr angenehm, die dann uns geschrieben haben, gesagt haben, sie hätten das schon beobachtet, wenn sie mit ihrem Neugeborenen jetzt Oma und Opa besucht haben in einem anderen Land und so und also bilingual waren, zwei Sprachen sprach, dass sie dann gemerkt haben, dass das Schreien plötzlich anders klang und so. Also wir haben sehr viel Zuschauerpost oder Zuhörerpost auch bekommen danach. Und viele haben gesagt, es ist toll, dass sie das gezeigt haben. Wir haben das schon immer vermutet. Und das hat uns auch berührt natürlich und auch motiviert, da weiterzumachen. Weil das ist natürlich der Prüfstein dessen, was man in der Wissenschaft macht, dass es in der Praxis auch tatsächlich so empfunden wird oder auch widergespiegelt wird. Das war schon wichtig für uns auch, wie was Eltern dazu sagen. Deswegen habe ich mein Buch ja auch als populäres Sachbuch gemacht, weil mir, ich hätte ja auch gleich ein Fachbuch dazu machen können, was ich jetzt gerade mache. Aber ich fand es schon wichtig, dass das da ankommt bei den Leuten, die auch täglich mit Babys umgehen. Die sollen das ja bewerten und ausprobieren.
Ja, total nachvollziehbar. Ich habe hier nochmal aus Ihrem Buch ein Tonbeispiel genau über das, was Sie gerade besprochen haben, nämlich diese Unterschiede deutscher und französischer Neugeborener. Da sind ja einmal die abfallenden und die aufsteigenden Melodiebögen. Vielleicht können wir uns das nochmal anhören und vielleicht mögen Sie da nochmal einen Satz zu sagen. Ich hoffe, das klappt jetzt.
Tonbeispiel 4. Intonationsunterschiede in einbügigen Melodien deutscher und französischer Neugeborener. Deutsche Babys bevorzugen eine fallende Melodiekontur. Französische Babys bevorzugen eine steigende Melodiekontur. Und noch einmal im direkten Vergleich: fallende und danach steigende Melodie.
Ja, man hört also bei den deutschen Babys tatsächlich, das fängt hoch an und fällt dann ab. Ist also eine fallende. Die Frequenz fängt an einem hohen Ton an und geht zum tiefen runter, während man bei den französischen Babys hört, das fängt mit tiefen Ton an und geht zum hohen Ton hoch. Also diese Betonung ist sozusagen mehr am Anfang und mehr am Ende.
Und das ist ja im Prinzip ja auch die These, dass wir so als Resonanzwesen schon intrauterin, also so eingeweicht werden in die Stimmumgebung der Mutter, wenn man so will. Da zweigen ja dann auch viele Themen ab. Sie sagen ja einfach, naja, da gibt es jetzt also nicht nur ein genetisches Programm, sondern da gibt es vor allen Dingen eine soziale Umwelt, die auch im Wesentlichen dann diese spezifische Qualität der Ausdruckssprache der Babys bestimmt. War das eigentlich das entscheidend Neue, weil man vorher gedacht hat, nee, das läuft ja einfach nach so einem Strimmel, so biologisch programmiert durch? Oder was war jetzt als Forscherin für Sie der eigentliche der Burner sozusagen in dieser Forschung?
Ja, erstmal mussten wir natürlich die Grundregeln rausfinden. Das war dieses, dass wir erstmal dieses Melodieentwicklungsprogramm überhaupt erkannt haben und gesehen haben,
Ja.
da ist ein Ordnungsprinzip hinter, da ist ein Entwicklungsprinzip hinter. Das unterscheidet sich auch bei Kindern, die sich typisch entwickeln und jenen Kindern, die ein bisschen Schwierigkeiten haben auf ihrem Entwicklungsweg, durch indem sie nicht hören oder indem sie Verzögerungen in der Gehirnentwicklung haben oder zu früh auf die Welt kommen. Das prägt natürlich dieses genetische Programm. Daran sah man schon, dass sich das Programm, und das ist ja immer so in der Genetik, dass sich so eine genetische Vorprägung, wenn man sie so nennt, immer herausbildet, dadurch, dass sie mit der Umwelt interagiert. Ja, das ist ja Genetik und Epigenetik nennt man das oft, aber das ist einfach die Expression der genetischen Information, verlangt ja immer nach einer gewissen Umgebung. Und diese Umgebung ist im Mutterleib natürlich gegeben, indem das Baby vor allen Dingen hört auf Laute, die sehr kontinuierlich und immer wieder kommen. Das ist der Herzschlag. Möglicherweise kommt vom Herzschlag auch unsere Fähigkeit, tatsächlich unsere generelle Fähigkeit, Rhythmen wahrzunehmen, weil der ja wirklich die erste rhythmische Prägung ist. Der ist sehr laut und sehr kontinuierlich und das nächste ist die Stimme. Alles andere, die hören natürlich noch mehr. Die hören ja auch Darmgeräusche oder die Gehschritte der Mutter. Die hören auch von außen natürlich Dinge. Aber das sind Dinge, die variabler sind und die nicht in der Kontinuität immer wieder auftreten, wie die Melodie, die Musik der Muttersprache, die Stimme der Mutter und der Herzschlag. Das sind schon die prägenden Dinge. Und das weiß man auch. Und natürlich verbindet das Kind von Anfang an bereits vor der Geburt mit diesen stimmlichen Dingen auch bestimmte Zustände der Mutter. Also es verbindet natürlich, wenn die Mutter aufgeregt ist, ändert sich die Stimme. Wenn die Mutter bestimmte Stresssituationen ist und der Herzschlag verändert sich, die Stimme verändert sich. Und da sehen wir im Grunde genommen schon eine Kombination zwischen tatsächlich einer Bedeutungsbelegung durch körpernahe Funktionen und dem Sound. Ja, das wird da eigentlich schon erfahren. Und dann nach der Geburt ist es genauso die Einbettung des Babys in eine sehr emotional gut getragene soziale Situation hilft natürlich, sich zu entfalten. Wenn ich ständig sehen muss, dass ich überlebe oder dass ich irgendwie zu meinem Körperbedürfnissen komme und ständig im Stress bin, das zu regulieren oder auszulösen, dass mir das jemand gibt, kann ich mich natürlich gar nicht so schön entfalten, als wenn ich in einer sehr positiven, bindungstechnisch sehr harmonischen Beziehung bewege. Das hilft natürlich, dass sich das Programm tatsächlich so entfaltet, wie es eigentlich gedacht ist.
Ich denke jetzt mal in die andere Richtung, mit dem, wo wir auch oft in der Praxis mit zu tun haben, sind ja nun auch Geschichten und Biografien, wo eben von Beginn an Belastungen, Stressoren da sind oder eben auch betroffene Schwangere dann auch lange depressive Phasen erleben. Wie ist denn das da eigentlich jetzt bei diesem Thema, was wir gerade besprechen, wenn eben das Kind eingebettet ist in eine sehr depressive Umwelt? Haben Sie das eigentlich auch finden können in den Aufnahmen, dass da die Melodiebögen und die Komplexität des Ausdrucksgeschehens des Kindes anderes ist, wenn anders ist als bei einem Kind, das bei einem sehr, ja, man könnte sagen, aufgehellten Umfeld so aufgewachsen ist?
Ja, wir haben keine separate systematische Studie dazu gemacht, haben aber bei einigen unserer Kinder, die wir länger beobachtet haben, im Längsschnitt gesehen, dass wenn sich tatsächlich depressive Stimmungen bei der Mutter entwickelt haben, dass das Kind, obwohl es sehr gut angefangen hatte in den ersten Tagen, tatsächlich stagniert ist im Entwicklungsprogramm. Die Stimme wird, wie auch in unserer eigenen Stimmung, die Stimme depressiver Personen ist ja meistens auch monotoner und tiefer und langweiliger in der Melodiestruktur. Und das sehen wir auch bei den Babys. Da fehlt halt die Anregung, da fehlt das Interagieren. Dass sich sowohl, also das ist ja sozusagen ein Doppeleffekt. Einmal durch die Mutter, die natürlich in ihrer Reaktion auf das Kind und auf die kindlichen Laute oder auch auf das Verhalten des Kindes gedämpfter reagiert in dieser Situation. Und gleichzeitig ist damit automatisch auch ihre Stimme natürlich anders. Und das behindert, ach, was heißt behindert, aber das beeinflusst natürlich unter gewissen Umständen schon auch die Entfaltung des eigentlichen vorsprachlichen Entwicklungsprogramms. Das haben wir in Beispielen, die wir tatsächlich, dann hat man ja immer im Kontrollkollektiv, wo man nicht gerechnet hat, dass man sieht, oh, hier entwickelt sich was. Und dann sahen wir auch, dass die Kinder dann aus der Kontrollgruppe rausgenommen wurden, weil sie tatsächlich stagnierten in ihrer
Ah
Entwicklung.
ja, okay. Ja, das deckt sich ja im Prinzip mit den praktischen klinischen Beobachtungen so, wenn wir sehen, dass die betroffenen Eltern, Begleitpersonen nicht wirklich gut abgestimmt sind, wenn die
Genau.
Feinfühligkeit sehr geschwächt
Genau.
ist, dass die Eltern auch die Babys nicht hören in ihrer Ausdruckssprache und dechiffrieren, also man könnte sagen, nicht abgestimmt sind, dass dann die Varianz auch der Babys im Ausdrucksgeschehen auch herabgesetzt ist oder eben extrem anders, eben laut. Deswegen wäre auch meine Frage, na, wie ist es eigentlich bei sehr hochgestressten Babys, diese Textur und diese Melodiestruktur im Verhältnis zu gut regulierten Babys? Das war so eine Frage, die ich mich so als Praktiker so gestellt habe, ob es da wohl irgendwelche Beobachtungen von Ihrer Seite gibt.
Ja, also eindeutig, wenn die also sehr lange schreien, sehr intensiv schreien, dann ist die ganze schöne musikalische Phrasierung dahin. Ja, die schreien einbögig mit Rauschelementen. Das sind dann so Sachen wie ah, 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 ah. Ja, immer nur Einerbögen und sehr laut und sehr geräuschig auch. Und man merkt einfach, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Das Baby ist zumindest nicht so besonders glücklich, kann man vielleicht nicht sagen, aber zufrieden mit seiner Situation und leidet auf gewisse Weise. Das sieht man schon, das wird immer einbögig dann. Also komplexe melodische Strukturen, die ich ja in dem Buch auch vorspiele und zeige, die man auch genießen soll. Ja, bevor die ersten Bubble-Laute kommen, kann man ja schon sehen, oh, guck mal, jetzt schreit er doch schon in Doppelbögen. Ah, nee, 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 das war jetzt ein Dreierbogen oder ein Dreierbogen segmentiert mit einem Viererbogen. Das haben natürlich Babys, die hochgestresst sind, nicht. Die schreien sehr einbögig. Und das macht es auch so schwierig, das dazuzuhören, ja. Also das hält man sehr schwer aus, weil das sehr unangenehm ist, wenn sie also mehrbögige, konturierte Sachen gesungen zuhören, selbst wenn es Weinen ist, das können sie viel besser ertragen, als wenn es einbügig mit sehr viel Rauschelementen und Vibrato verbundenen Strukturen ist. Das macht es sehr unangenehm für uns. Das war natürlich in der Evolution so gedacht. Es hat sich so herausgebildet, aber das ist natürlich verständlich, dass die Eltern da schon unter Druck geraten, weil das ist sehr, das kann man wirklich sehr schwer ertragen manchmal, das ist schon nachzuvollziehen.
Könnte also sagen, dieses einbögige Schreien ist eigentlich das sympathikotone, stressreiche Schreien. So erleben wir es auch in der Praxis oft, dass es eben sehr stark das Stresssystem aktiviert. Während dieses, wir sprechen oft so von erzählendem Schreien, das ist
Genau,
immer so eine
genau.
Art prosoziales Schreien. Also da sind die Babys ja auch in der Praxis, machen Blickkontakt, die gucken einen an, die sabbeln sozusagen so ein bisschen beim Schreien, als wenn sie was so, oh ja, und jetzt bin ich auch müde und jetzt will der
Genau.
nicht mehr. Ne? Also so, das hat irgendwie, hat was Kommunikativeres. Ne? Das würde ja.
Absolut, absolut. Das andere ist wirklich das Notsignal, ne? Das
Ne?
ist einbügige, rauschige, ganz kurze Laute, kurze Bögen hintereinander weg, sehr laut, sehr intens. Das sagt, also ich bin schon in großer Not, irgendwie helft mir schon und möglicherweise, also es ist ganz gut, wenn man es schafft, dass sie gar nicht erst reinkommen in diesen Modus. Wenn sie da drin sind, fällt es ihnen natürlich, gerade wenn sie jung sind, sehr schwer, sich da rauszuregulieren. Kann man auch schaffen, aber sehr schwierig. Das kennen Sie ja aus der Praxis wahrscheinlich, wie schwierig das oft ist mit diesen Babys. Also man muss möglichst verhindern, dass sie erst da reinkommen. Was leichter gesagt ist, ich weiß, als getan. Aber das ist der einzige sinnvolle, oder was heißt sinnvoll, das ist der einzige wirklich sehr effektive Weg, dass man das verhindert, dass man gar nicht erst reinkommt in diesen Modus.
Ja, und es ist ja dann auch aus unserer Erfahrung auch sehr schwierig, dass die Eltern in diesem resonanten Modus auch bleiben, also diesen aufnahmebereiten, in diesem
Ja, genau.
hochgestressten Zustand. Vielleicht nochmal so eine praktische Beobachtung dazu, das passt nämlich super. Wenn nämlich die Eltern dort in so einer ganz aufnahmebereiten, auch auditiv aufnahmebereiten Verfassung sind und man könnte sagen, gut bei sich bleiben, dann wird auch dieses stressige, einbögige Schreien wahrscheinlich dann plötzlich emotional affektive Ausdrucksstärke. Also man fängt aber mal, dann erleben wir in der Praxis oft, ja, das wird wirklich ein trauriges Schreien. Was vorher ein schrilles Schreien, wird dann ein trauriges Schreien. Also immer noch gestresst, aber man kriegt, ich sag mal, einen affektiven Bedeutungsgehalt. Das finde ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend, was Sie da beschreiben. Das passt also total zu den praktischen Beobachtungen, die wir auch haben. Ne? Also.
Ja, das glaube ich auch. Da ist wirklich so eine Art Stimmungsübertragung. Die darf man nicht unterschätzen. Die ist enorm. Also Babys haben Antennen, die merken sofort, da ist jemand nicht bei sich oder ist unsicher oder fühlt irgendwie, dass er die Situation nicht im Griff hat. Das merken die sofort und dann werden die natürlich sofort unruhig auch und verlieren so ein bisschen die Basis. Ja, die sagen, oh, da ist jemand nervös, also muss ich jetzt schreien, weil hier ist Gefahr im Anzug.
Absolut, genau.
Genau.
Vielleicht nochmal so einen Blick auf die klinischen Implikationen von Ihrer Arbeit, weil das da in dem Buch haben Sie jetzt nicht so viel darüber
Nee, habe ich
gesprochen.
noch nicht. Das würde ich dann in dem Fachbuch machen. Das wäre ja sozusagen, wenn man das dann so stark verallgemeinert, in dem populären Sachbuch, da wollte ich nicht mit anfangen, weil das hat dann immer auch, möglicherweise fehlt dann auch was. Man kann nicht spezifisch genug drauf eingehen und dann möchte man auch nicht Unrecht tun denjenigen, die sich jetzt besonders dafür interessieren. Das, glaube ich, muss man im extra Büchlein machen, wo man dann tatsächlich solche Situationen beschreibt und dann auch genauer darauf eingehen kann.
Macht Sinn. Und trotzdem können wir mal
Ja,
durchdeklinieren, so ein
natürlich.
bisschen. Da wäre ja vielleicht spannend, weil ich dachte mir, was ist denn jetzt eigentlich die Quintessenz aus diesen Forschungen, wenn man die praktische Seite anschaut? Und eine Idee, die ich dachte, naja, eigentlich unterstützt alles, was Sie schreiben, dass die Abstimmung und Feinfühligkeitsbildung zwischen Eltern
Genau.
und dem Kind ja an sich schon mal das Sprachentwicklungsprogramm schlechthin ist. Also das wäre die große Gießkanne, sage ich jetzt mal. Das, was wir sowieso, glaube ich, aus State of Art in der frühen Therapie so machen. Gibt es darüber hinaus noch was Spezifischeres, wo Sie sagen, naja, da müssen wir schon noch mal ein bisschen genauer hingucken, wenn wir mit diesen Sprachforschungen, die wir da jetzt haben, oder diesen Ausdrucksforschungen, wo Sie sagen, da gucke ich jetzt noch mal anders hin mit unseren Auswertungsmöglichkeiten?
Ja, man kann natürlich auf alle Besonderheiten eingehen, weil alle ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Also viele Faktoren spielen eine Rolle bei der Ausprägung oder der Umsetzung des Entwicklungsprogramms. Wie funktioniert das Gehirn? Ist das Gehirn reif? Also Entwicklungsstörungen bei Frühgeborenen zu schauen, wie ist denn das da, wenn ich jetzt früher auf die Welt komme und nicht im Mutterleib diese Stimmen gehört habe, 3 Monate lang. Ich höre sie ja dann unter Geräuschen aus dem intensivmedizinischen Bereich noch drüber gelegt. Natürlich versucht man, dass die Eltern wirklich da sind und die Mutter, aber auch der Vater und zu dem Baby im Inkubator zumindest teilweise spricht und so. Aber das sind natürlich ist eine ganz andere Situation. Ich wachse ja eigentlich in einer Zeit außerhalb des Mutterleibes auf, in der ich eigentlich diese Stimme in dieser Form hören sollte. Also das ist, Frühgeborene ist zum Beispiel ein Thema, wo man sagen kann, ja, sehen wir da was? Was sehen wir und was könnte man ändern im intensivmedizinischen Bereich? Dann auch die Frage der frühen Auffälligkeit allgemeiner Entwicklungsstörungen, insbesondere aber auch der angeborenen Hörstörungen. Natürlich haben wir das Neugeborenen-Hörscreening, in dem wir ja relativ früh flächendeckend in Deutschland sehen, ob ein Risiko bestehen könnte für eine angeborene Hörstörung. Wir wissen aber auch, dass das doch eine relativ hohe Zahl an falsch positiven Ergebnissen gibt, sodass die Eltern gestresst sind, weil sie denken, ach, mein Kind hat vielleicht eine angeborene Hörstörung. Stimmt dann aber nicht, war einfach noch Fruchtwasser im Ohr, das Kind war nervös, es hat geweint, es war einfach, die Messmethodik hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Da könnte man natürlich das am Weinen tatsächlich begleitend machen und könnte sagen, ja, also wir haben einen zweiten Indikator. Das ist relativ unwahrscheinlich, aber kommen Sie trotzdem noch mal vielleicht zur Nachuntersuchung. Vielleicht braucht man das auch mit maschinellem Lernen, was man KI ja hinläufig nennt, wenn man tatsächlich da sehr viele Untersuchungen macht. Vielleicht kann man das sogar als sehr zuverlässige Methode mitentwickeln. Das ist eine Sache. Also alles, was bei der kindlichen Entwicklung tatsächlich nicht so läuft, wie das biologisch vielleicht vorgesehen ist, prägt sich definitiv in der Stimme wider. Also die Stimme ist ein sehr empfindlicher Indikator für alles, was die Entwicklung des Gehirns und auch anderer Systeme der Lungen-Gehirn-Koordination bestimmt. Das heißt, wir könnten da schon Indikatoren daraus entwickeln, zu sagen, hier müssen wir genauer hinschauen oder ja, das klingt zwar so, aber hier ist es doch eher nicht so. Das heißt, wir können Ressourcen auch sparen, indem wir genau das den Kindern zugutekommen lassen, die das tatsächlich benötigen. Und auch auf der Elternseite natürlich könnte man, wenn Kinder tatsächlich sehr unangenehme Laute von sich geben, wo man das sehr schwer ertragen kann, dass man die Eltern aufklärt und sagt, das kann so sein, lassen Sie sich nicht davon stressen, das ist jetzt eine bestimmte Phase, wo das so und so klingt, aber das muss man eben erstmal so hinnehmen und aushalten. Das hilft natürlich auch, um zu verhindern, dass da Schlimmeres passiert, wenn man das nicht mehr ertragen kann. Das wissen wir alles, das wenn die Eltern, wenn also Kinder auch zum Teil natürlich erheblich verletzt werden oder sogar sterben, wenn sie sehr stark geschüttelt werden, weil man sagt, nur hör doch endlich auf zu schreien oder einfach nach draußen gestellt werden, auf den Balkon, weil man es nicht mehr aushält. Und wenn man das aber weiß, geht man ja ganz anders damit um, dass man sagt, also hier scheint eine Entwicklungsverzögerung zu sein, da kann man das und das machen, man kann singen, man muss ruhig bleiben. Das würde ja auch im Sinne von Public Health eigentlich helfen, andere schlimmere Dinge im Umgang in einem familiären, gestressten Umfeld vielleicht zu vermeiden. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man da tatsächlich schöpfen könnte und ein reicher Informationsschatz, der gehoben werden könnte, glaube ich.
Glauben Sie, dass man jetzt über diese Klanganalysen auch unterscheiden könnte, ob wir es auf der einen Seite mit eben regulationsgestörten Kindern zu tun haben, hatte, die vielleicht eher in einem, wo das Beziehungsumfeld eigentlich eine Stärkung braucht, im Verhältnis zum Beispiel zu Kindern, die eine Hörproblematik haben. Das zeigt sich das anders im Klangbild? Könnten Sie da so
Ja, das zeigt sich
voran,
anders. Ja,
ja? Ah,
definitiv,
ja,
das zeigt
okay.
sich anders. Bei Regulationsstörungen ist es eben, verändert sich die Melodiestruktur, es ist viel Vibrati und Tremolo kommen rein, es wird so zitterartig, weil die sich so verausgaben und die Grundfrequenz wird instabiler. Während bei einer Hörschädigung das Melodieprogramm einfach nur verzögert ist. Die machen die Doppelbögen noch, aber damit hören sie dann auch schon auf. Dreier- und Viererbögen gibt es selten. Und dann, wenn es zur Artikulation kommt, dann können die sehr schlecht verbinden, die ersten artikulatorischen, also Konsonantvorstufen mit den Melodien, mit den komplexen Melodien. Das haben wir gerade veröffentlicht. Auch hat eine Doktorandin, die Sarah Arnold von mir, gerade ihre Dissertation zugemacht. Und es war sehr spannend zu sehen, dass das Entwicklungsprogramm tatsächlich die Grundlagen bei den hochgradig hörgestörten Kindern, also die 90 und 100 dB Hörverlust haben, tatsächlich sich zeigt in der Melodie, aber nur bis zum gewissen Grade. Und dann hört es eben auf, komplexer zu werden. Und wenn die Artikulation dazu kommt, dann kommt die auch dazu. Wenn sie also gurrende Kinder, wir nennen das ja gurren, wenn die so cooing machen, röll, so im Face-to-face, wenn man sie so vor sich hält und mit ihnen erzählt, dann fast automatisch fangen die ja dann an. Das machen auch hochgradig Hörbehinderte. Sie machen dann zwar weniger Laute, aber sie machen Laute und die enthalten auch konsonantische Elemente. Aber wenn man vergleicht, und das haben wir jetzt neu herausgefunden, wie viel sind dann das bei welcher melodischen Komplexität, sieht man, dass sie doch vor der Versorgung mit Hörgeräten oder insbesondere Cochlea-Implantaten zurück sind. Und das ist was ganz anderes als bei Regulationsstörungen. Da habe ich Einbögen, da habe ich Rauschen, da habe ich, also da kommen die sozusagen zwischen der Intensität und der Grundfrequenz. Die kommen nicht zurecht da. Das ist instabil, nennen wir das dann.
Ah ja, das ist ja ein sehr spannender Punkt jetzt, ne? Also das verspricht ja, sage ich jetzt nochmal, so eine Unterstützung auch in der Diagnostik dann vielleicht auch noch mehr zu werden, ne? Also ich habe jetzt nochmal so eine ganz praktische Frage, was ja viele Eltern eigentlich umtreibt, ist: Was will mir mein Baby eigentlich sagen, sage ich jetzt mal, mit seinem Weinen? Also da gibt es, sag mal, in der emotionalen Ausdruckssprache des Schreiens, was ja da ist, ein Schmerzschrei ist sicherlich ein anderer als ein Hungerschrei und ein Hungerschrei ein anderer als ein Schlafschrei. Also ich sag mal, erfahrene Eltern haben so auf jeden Fall eine Differenzierungsfähigkeit und lernen ihre Kinder darüber kennen. Nun haben sie Tausende und zigtausende von solchen Klangbeispielen gehört. Würden Sie heute sagen, jenseits der Tatsache, dass Sie selber Mutter sind, durch diese ständige Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Qualitäten des Ausdrucks, dass Sie heute das schneller erkennen würden, das ist jetzt sozusagen von der emotionalen Qualität jenes oder dieses? Oder würden Sie sagen, nee, ich brauche eigentlich jedes Mal den Kontext? Ohne Kontext kann ich auch so eine stimmliche Analyse, kann ich eigentlich nicht relativ viel sagen. Also wie ist das? Würde mich mal interessieren.
Ja, man braucht, also mit Kontext ist es natürlich leichter, aber ich kann es inzwischen, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder mehr Laute ich gehört habe in 40 Jahren. Ich fühle das mehr, als dass ich es höre. Wahrscheinlich ist das so ein gemeinsames Ding. Also ich kann schon, wenn ich Babys höre, dann denke ich schon, oh mein Gott, das ist jetzt aber und du müsstest das so und so machen. Also ich kriege die auch relativ gut beruhigt, weil ich irgendwie fühle und weiß, wo stehen die gerade in ihren Lauten. Ob man das tatsächlich mit Computern machen kann, man braucht es zumindest sehr, sehr viele gut annotierte Laute, ist schwierig, weil die interindividuelle Variabilität enorm ist. Also jedes Baby ist anders. Ein Baby schreit bei Hunger und Schmerz in dieser Form und das andere in dieser Form. Das ist sehr individuell. Also wir haben eine Schmerzstudie gemacht am Anfang meiner Tätigkeit hier in Würzburg mit der Kinderklinik zusammen, wo wir uns gefragt haben, ja, Schmerzlaute kann man ja am ehesten noch standardisieren. Und da habe ich aufgenommen, das Heel Lancing, wie sagt man, wenn die also das Blut genommen, da wird ja so am Hacken so ganz klein eingeritzt, um das Blut für die Stoffwechselkarten zu bekommen, um angeborene Stoffwechselstörungen zu entdecken. Das wird ja routinemäßig in der Neonatologie gemacht. Und da habe ich also die aufgenommen und das war alles standardisiert. Die Schwester war da und wir haben vorher, die war alles ganz gut beruhigt und ich hatte das spontane Weinen und dann kam dieses Ritzen des Hackens und dann waren eben einige Babys, die gniedelten und andere, die waren außer sich vor Wut. Und das war sehr schwierig. Also Melodiebögen gab es kaum welche, aber in den anderen Elementen tatsächlich ein System zu finden, ist uns nicht gelungen. Und dabei muss man denken, das war ja schon eine relativ standardisierte Situation. Natürlich weiß man nicht, wo genau die Schmerzrezeptoren am Hacken sind und ob man die bei jedem Baby direkt getroffen hat und so. Aber wie will man das bei Hunger machen? Wie will man das bei Stress machen? Ja, das sind ja so viele Faktoren, die nicht nur von außen kommen, sondern auch interagieren mit dem, wie das Kind tatsächlich selber ist. Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wahrscheinlich würde das grob gehen. Die Frage ist, wollen wir das? Ist in unsere kontextgebundene Intuition, die wir über 2 Millionen Jahre gelernt haben, nicht viel sicherer, zuverlässiger und besser und für das Kind auch wichtiger? Man will ja nicht draußen im Garten am Grill stehen und dann nun irgendwie ein Gerät im Kinderzimmer haben und dann schlägt das Baby an, sage ich mal so, und weint. Und dann sagt das Gerät aber draußen beim Grillen, oh, da brauchst du nicht hingehen, weil das ist jetzt einfach nur Langeweile. Also das kann ja auch verheerend sein, ja. Und selbst wenn es stimmt, ist es nicht ein fürchterlicher Gedanke auch, sich nicht diesen anrührenden Wesen, die da mit voller Kraft versuchen und unglaublich zu uns zu gehören und zu uns Kontakt aufzunehmen, dann so abzuspeisen mit so einem technischen Gerät und sagen, ja, also das war immer noch ein bisschen, das brauche ich jetzt nicht reagieren. Also ich finde es schwierig. Also im medizinischen Bereich finde ich es sehr wichtig. Auch wenn es Kinder sind, die Risiken haben in ihrer Entwicklung, da wäre das sicher sehr hilfreich und beruhigend für die Eltern und damit auch verhaltensfördernd für die Eltern im Umgang. Aber so für den normalen Haushalt, sage ich jetzt mal, ja, um nicht gerade jedes Mal zu reagieren, finde ich es fraglich zumindest.
Ja, das ist ja die ethische Seite da dran. Das ist und auch sicherlich wohl, wenn man so als Evolutionsbiologe schaut, warum ist das Schreien sozusagen in die Welt gekommen? Dann würde man sagen, ja, das ist schon, um Leute auch wach zu rufen und zu sagen, komm mal näher und nimm mich mal und schau nach mir. Dann bin ich ganz bei Ihnen mit allem, was Sie sagen. Und dann gibt es ja noch eine zweite Seite, ist, dass Sie ja auch eine gewisse Skepsis haben in dem Buch. Schreiben Sie darüber. Also die KI, selbst die ganz komplexesten Rechner dieser Erde, kriegen das irgendwie im Moment noch nicht hin. Also da versagt es ja auch teilbar. Was bei Texterkennung ja mittlerweile ganz gut klappt, scheint beim Babyschreien im Moment noch sehr rudimentär nur zu funktionieren, oder?
Ja, weil sie es ja nicht so gut labeln können. Bei Texterkennung haben sie ja Buchstaben und Wörter und so weiter. Das ist ja ganz klar. Das ist immer dasselbe, ja. Das Wort ist eben das Wort. Der Buchstabe im Alphabet. Aber wenn Sie jetzt so ein Stückchen Melodie vom Babyschrei hören, was ist das, ja? Wie wollen Sie das labeln? Wie wollen Sie dem Computer klar machen, darauf musst du jetzt hören? Natürlich geht das alles, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass ich mir nicht sicher wäre, ob der Computer hinterher eine tolle Erkennungsrate hat und dann ist es vielleicht das Hintergrundgeräusch oder die Mikrofonqualität. Ja, wir müssen ja auch nachvollziehen, ist es tatsächlich das, was das Baby hergibt? Die Aufnahmen sind ja in klinischer oder häuslicher Umgebung, sind ja nicht wie in einer Tonkabine, wo sie erwachsene Sprecher reinsetzen und sagen, jetzt lies doch mal diese Wortliste und möglichst mit der gleichen Intonation und Intensität. Ja, das kann der Computer natürlich schnell erfassen. Aber beim Babyschreien muss man schon vorsichtig sein, um da auch nicht in die falsche Richtung zu gehen. Es geht prinzipiell, wir haben ja eine maschinelle Lernstudie gemacht mit dem TU in Berlin. Da haben wir gefragt, das waren ein Masterstudent und ein Bachelorstudent, die unsere Daten der japanischen und deutschen Kinder durch Maschinen haben als trainiert. Das ist also ein japanisches Weinen, das ist ein deutsches Weinen und dann gefragt, kannst du das unterscheiden? Ist das jetzt ein japanisches Baby und nicht? Das klappte, glaube ich, weiß gar nicht, die Erkennungsrate war bei 88%, glaube ich. Das war schon möglich und hat uns auch bestätigt, aber sie ist eben nicht 100%, ja, selbst da nicht, obwohl es ja klar gelabelt war. Und da wussten wir, das ist wirklich Japan und das ist wirklich Deutsch. Und was wollen Sie machen mit, ist es wirklich Hunger? Ist es wirklich Stress? Ist es wirklich Regulationsstörung? Wie wollen Sie das labeln, um dem Computer zu sagen, wie bei Wörtern und Texten, das ist eben der Buchstabe, das ist dieses Wort und das ist dieser Sound? Natürlich gibt es auch maschinelle Programme, die Emotionen erkennen in der Stimme, schon am Telefon. Das entwickelt sich alles. Beim Baby habe ich so meine Zweifel, weil es ja ein sich entwickelndes System ist. Bei Erwachsenen ist es ja ausgereift und da hat die Stimme natürlich eine Prägung durch die Emotionen und durch das Sein und die Persönlichkeitscharakteristik. Beim Baby kommt zusätzlich dazu, dass es sich um ein in Entwicklung befindliches System handelt. Das heißt, man muss also ganz genau auch sich überlegen, was macht das Gehirn gerade jetzt, in welchem Alter mache ich das? Und man darf nicht denken, ja, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Schreie und jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Das wird definitiv nicht funktionieren. So ist es gemacht. Es gibt eine Reihe von Arbeiten, die behaupten, sie hätten das also alles toll gemacht. Aber ich wette, und da würde ich sehr hoch wetten, dass keine dieser Erkennungen tatsächlich mit der Realität übereinstimmen. Also das bin ich sicher.
Spannend. Das ist jetzt ja auch nochmal, das so Ihre Einschätzung zu hören, weil Sie sagen ja zeitgleich auch, naja, über all diese zigtausend und Millionen von Stimmbeispielen, die Sie da gehört haben, dass Sie schon, dass es auch schon Training waren, also eine Art emotionales Training, wo Sie so eine, man könnte sagen, einen tieferen affektiven Informationsgehalten, und so erlebe ich es ja auch in meiner Arbeit, da so auf jeden Fall einen Riecher für einen siebten Sinn zu entwickeln, könnte man sagen. Das ist jetzt, ja, das Kind ist einsam oder das Kind ist total wütend. Aus einer, natürlich weiß ich dann um den Kontext, aber ich weiß um die Biografie, ich weiß, also klar, aber es ist tatsächlich schon sehr eindrücklich, manchmal zu hören, wie unterschiedlich, wie berührend, wie nahegehend auch das Weinen der Babys sein kann in bestimmten Zusammenhängen, gerade auch im therapeutischen Kontext. Und wie ich denn sie verstehe, ist, das ist im Moment zumindest noch ganz schwer bis gar nicht abzubilden.
Ja, zumindest nicht ohne unser Wissen da einzubauen.
Ja,
Sag
genau.
mal so. Also ich
Ja.
glaube, dass man das ohne dieses jahrelange Wissen, diese Erfahrung nicht kann und nicht zuverlässig machen kann. Und bin da auch deswegen auch immer sehr skeptisch. Und man kann das angehen. Man muss sich genau überlegen, warum brauche ich das und wofür. Ich glaube, das sind Babys, das sind kleine, wirklich Wesen. Da soll man nicht rumspielen, bloß weil es interessant ist, sondern man muss sich genau überlegen, warum brauchen wir das und sehr zuverlässig und ethisch auch korrekt daran gehen. Und dann kann man sicher einige Dinge machen, aber man braucht dieses Vorwissen, sonst läuft man in die falsche Richtung. Also nur die Algorithmen sind es nicht. Es ist eine Reihe von. Also diese Algorithmen sind ja hochdeterminiert, die sind ja eigentlich nur angelernt. Und das, was sie fühlen, was sie 2 Millionen Jahre ererbt haben an Auslegungen, an Analysen und Interpretationen, das müssen sie erstmal in irgendwelche Zahlen und Bits überschreiben können, um dem Computer klarzumachen, wie er das machen soll. Ja, das können ja nicht mal manchmal Menschen gut und geschweige dann mathematische Algorithmen. Sicher, irgendwann vielleicht in 10, 20 Jahren ist man da weiter und kann das machen. Im Moment ist es aus meiner Sicht nicht zuverlässig machbar.
Genau, lassen wir das einfach mal so stehen. Ich glaube, es hat auch irgendwas sehr Beruhigendes. Also da gibt es einfach
Vielleicht
auch
ja. Ja, für uns zumindest, ja.
ja, mir geht es auf jeden
Ja.
Fall so, weil da ist doch so eine Art menschliche Intuition in der Unmittelbarkeit, in der Verbindung sozusagen, in Informationstransfer scheinbar doch noch besser und auch letztlich auch zuverlässiger als Gott sei Dank die maschinelle Hilfe. So.
Ja, ich glaube auch. Eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, wie Sie sich überlegen müssen, ob Sie die mit reinnehmen wollen, die mit dem ganzen Bindung und dieser vorgeburtlichen Prägung zusammenhängt, ist natürlich auch die Tatsache, was passiert, wenn der Fötus in einem fremden Uterus groß wird. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also
Ja.
ich nenne das gar nicht so gerne Leihmutterschaft, weil es auch ein bisschen verharmlost, die ganze Sache. Was heißt Mutter, Leihmutter? Ja, das ist eigentlich ein Leihuterus, wenn man so will. Die mütterlichen Prägungen, die gehen ja dann verloren relativ schnell. Und das ist natürlich ein eigenes Gebiet auch, was sehr stark hier mit rein schlägt und was man vielleicht dann im Symposium oder im Workshop auch nochmal ansprechen kann. Ne?
Haben Sie da schon erste Ergebnisse? Wie, in welche
Nee,
Richtung?
das kann man ja nicht, also das gibt es zu wenig, ist ja auch illegal in Deutschland, was ich auch gut finde, was ich auch unterstütze. Aber man kann sich das ja sehr gut herleiten, ja. Wenn ein Wesen geprägt über 3 Monate durch Stimme, durch Herzschlag, durch Enzyme, Hormone und plötzlich auf die Welt und die riechen und schmecken ja auch schon. Natürlich kann man das vorschreiben, was die sogenannte Mutter dann da essen soll, aber trotzdem, sie riechen ja, sie haben ja eine reiche Sinnesumgebung schon, aus der sie plötzlich rausgerissen werden. Neue Stimmen und natürlich kann man sagen, ja, die bleibt dann auch noch ein bisschen bei uns und so, aber stellen Sie sich das vor, also von Kindseite schon schlimm. Noch schlimmer finde ich es, das ist moderne Sklaverei. Das ist Ausbeutung von Frauen. Also ich finde das ganz krass. Der nächste Schritt ist dann ein maschineller Uterus. Natürlich, darauf geht es hin, letztendlich. Dann haben wir im Prinzip, können sie dann eingeben, was sie wollen, und das Kind wird da ausgebrütet. Also ich finde das eine schlimme Entwicklung, und ich finde das sehr egoistisch auch von den Betroffenen, so traurig das im Einzelfall sein mag. Aber dafür Frauen und deren Körper auszunutzen, das ist ja auch mit körperlichen Einschränkungen verbunden, eine Schwangerschaft auszutragen. Und dann diese Emotionalität dieser Mutter, die sich natürlich von Anfang an sagt, ich will gar nicht zu diesem Kind eine Bindung aufbauen. Das prägt ja auch intrauterin schon das Kind. Kann man sich gut vorstellen. Ja, das muss die sich sagen, sonst zerreißt sich ja ihr Herz, wenn die das Kind dann weggibt. Und mit welcher kommerziellen Sichtweise da oft rangegangen wird und egoistischen Sichtweise von Seiten der Paare, die das in Anspruch nehmen, das finde ich zumindest bedenklich und diskussionswürdig. Und ist ein Thema, was ich glaube, es gab eine ARD-Serie jetzt, die gekaufte Baby, glaube ich, und das gab es aber eine Messe in Köln, ne, wo man sich noch, eine große Messe ja, wo man sich da Eltern im Ausland suchen konnte und so. Das finde ich gut, dass unsere Politiker außer der FDP dagegen sind, und finde das auch gut, dass sie dagegen sind, aber gut, das wird sich so entwickeln, und ich glaube, umso wichtiger ist es tatsächlich für Eltern zu wissen, was da für Mechanismen tatsächlich wirken, und sich dann bewusster entscheiden zu können, in dieser Zeit will ich das wirklich oder nicht.
Ja, ist nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, im Blick auf diese immer weiter auch steigenden Zahlen in der Reproduktionsmedizin. Das wird ja etwas sein, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte massiv beschäftigen wird. Und ich bin froh, wenn wir uns da auf dem Kongress sehen, dass wir da vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen können in die Diskussion. Da bin ich schon ganz
Ja, man
gespannt.
muss da, glaube ich, dranbleiben. Man kann nicht einfach sagen, ach, wird schon. Man muss einfach, es muss auch Stimmen geben, die sagen, ja, aber mach dann die Entscheidung bewusst unter
Das ist gerade
Inkaufnahme
betont.
dieser Dinge.
Genau, diese Bewusstheit da drin und vielleicht auch die Überlegung, ja, da sind Menschen, die vielleicht auch nicht anders können, als wäre in diesen Weg zu gehen. Und manches, alles, was Bewusstheit schärft, ist wahrscheinlich hier nur gut. Und wer das dann macht, ist, glaube ich, und welche Bedingungen das auch sind, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Da müsste, glaube ich, noch viel diskutiert werden. Das ist so. Ja, Frau Wermke, ich glaube, wir sind fast am Ende jetzt angekommen. Letztes Statement von Ihrer Seite. Was nehmen Sie mit aus Ihrer Arbeit? Sie machen das jetzt über 4 Jahrzehnte, so wie ich das so überschlage.
Ja, genau.
Und was ist das so am Schluss? Was hat Ihnen diese Forschung so ganz persönlich gegeben? Was bleibt übrig so bei all dem vielen Spezifischen? Aber was lehrt Ihnen das, was Sie da, was lehrt Sie das?
Also wirklich zunächst, glaube ich, eine unheimliche Demut diesen zauberhaften Wesen gegenüber, wie sie vom ersten Tag an ihre Stimme nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten und zur Gemeinschaft zu gehören und einfach zu versuchen zu sagen, ja, hier bin ich auf der Welt, und sich äußern zu können. Also das berührt mich heute noch, also nach so vielen Jahren, jedes Baby wieder. Und diese faszinierende Welt auch, die sie in ihrem Ausdrucksverhalten zeigen, natürlich auch körperlichen Ausdrucksverhalten, aber vor allen Dingen stimmlichen Repertoire, das ist was, was ich stundenlang analysieren kann und an dem ich mich tatsächlich auch freuen kann und wo ich mitfühle und das wie so eine Art Homologenkodierung dann empfinde, manchmal, was sie vielleicht sagen wollten, aber natürlich nur vielleicht, aber also diese. Unglaublich berührend ist das für mich. Also ein Wunder. Ich meine, das Leben an sich ist ja ein großes Wunder, aber dieses Menschlein da zu sehen am ersten, zweiten Lebenstag, mit dem man fast schon reden kann, das ist also wirklich, da hat man Tränen manchmal noch in den Augen. Das mag jetzt sehr fahn klingen oder ein bisschen auch vielleicht plüschig, aber mir geht es wirklich so. Also wenn ich da in der Neonatologie bin und habe diese kleinen Wesen, selbst wenn sie jetzt mit Lippenkiefer-Gaumenspalten vor mir liegen und man denkt, also ja, also die sind manchmal noch zauberhafter, diese Kinder, weil sie so gekämpft haben. Und man kann mit ihnen reden, und manchmal hat man das Gefühl, mit ihren leichten Tönen, gar nicht mal weinen, das sind so ganz leichte Non-Cry, Nicht-Schreitöne, als wenn sie reagieren würden. Also das bringt mir schon, also ich bin da immer noch nicht abgestumpft. Also ich bin unheimlich berührt durch diese zauberhaften Wesen. Und das bleibt wahrscheinlich auch, wenn ich noch 10 Jahre vielleicht hoffentlich weitermachen darf.
Ich kann das sehr gut verstehen und auch aus einem anderen Arbeitsbereich, aber ich glaube, es wird einem nicht langweilig dabei, ganz im
Nein,
Gegenteil.
das
Diese
sowieso,
Demut,
nein.
nein, diese Demut und dieses Humane und Humanistische da drin, das war ja was tief Menschliches, was Sie auch da beschreiben und kann ich gut hören und ja, das ist ein schönes Schlusswort, denke ich. Wer weitere Informationen zu diesem Fachtag in Kufstein, wo Frau Wermke und auch ich sprechen werden, erhalten möchte, der geht am besten auf die Homepage www.sui-tirol.at. Dort gibt es alle weiteren Informationen und auch Modalitäten für die Anmeldung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Es wird am 17. April in Kufstein stattfinden.
Ich danke Ihnen herzlich, dass ich jetzt hier sein durfte und dass ich das so erzählen durfte und würde mich natürlich freuen, auch ein Feedback zu bekommen, falls der ein oder andere das gehört hat oder auch mein Buch gelesen hat. Sehr gerne nehme ich Kritiken und Empfehlungen da entgegen auch. Also das bringt dann ja nur weiter. Also sehr gerne.
Genau so. Und das ist eben nochmal auf das Buch hingewiesen, Babygesänge, wie das Schreien zur Sprache wird, glaube ich, heißt es, oder? Ja. Im Molden Verlag erschienen. Und ja, da ist alles nochmal sehr, sehr genau und detailliert beschrieben. Und alles, was Sie an Feedbacks und Ideen dazu haben, immer an Frau Wermke.
Ja, sehr
Wir
gern.
schreiben in die Homepage dann auch vielleicht am besten nochmal in den Beitext auf Spotify. So, in diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Danke an alle, die an den Geräten sind. Und wir machen bald weiter mit den nächsten Gesprächen. Bis dahin und alles Gute.